¿Qué onda?
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 Stimmen aus Lateinamerika.
Voces de América Latina.
Der Alltag vieler Mexikanerinnen ist von Menschenrechtsverletzungen geprägt. Frauen werden vergewaltigt, gefoltert, verschleppt, eingesperrt oder ermordet. Die Straflosigkeit von Militärs, Paramilitärs und der Polizei, die in diese Fälle verwickelt sind, lässt an den guten Absichten der mexikanischen Regierung zweifeln. Und doch gibt es immer mehr Frauen und Männer, die dies nicht länger hinnehmen wollen. Vom 26. bis zum 28. April fand im südmexikanischen Oaxaca das Treffen Mujeres en Resistencia, Frauen im Widerstand, statt. Am ersten Tag des Treffens wurden 10 Fälle von schweren und bislang ungesühnten Menschenrechtsverletzungen in Mexiko vorgestellt. Mit diesem Beitrag von Luna Paz aus Mexiko begrüßen wir euch zum Onda Info 157. Außerdem berichten wir über das venezolanische Sozialprogramm Barrio Adentro. Dieses staatliche Gesundheitssystem bietet der Bevölkerung in den Armenvierteln kostenfreien Zugang zu medizinischer Erstversorgung und stationärer Behandlung. Für die musikalische Untermalung sorgen diesmal Grimmskunk und Lebisky Zal.
Über 200 Frauen aus 10 Bundesstaaten Mexikos, mexikanische Migrantinnen aus den USA sowie Teilnehmerinnen aus 7 lateinamerikanischen Ländern haben sich hier in Oaxaca zusammengefunden, um unsere Erfahrungen im Widerstand auszutauschen und gemeinsam über die Welt zu diskutieren, die wir für uns wollen.
Vom 26. bis zum 28. April fand im südmexikanischen Oaxaca das Treffen Mujeres en Resistencia, Frauen im Widerstand, statt. Eingeladen hatten der Espacio Feminista aus Mexiko-Stadt und das Kollektivo Huaxiacac aus Oaxaca. Unter den Teilnehmerinnen waren Vertreterinnen der Flughafengegner von Atenco, der APO aus Oaxaca, der Organisation von Müttern ermordeter Frauen in Ciudad Juárez, Opfer von sexueller Gewalt seitens des Militärs aus Coahuila und Veracruz, von Indigena-Organisationen im Kampf für Ressourcen sowie Frauen aus Argentinien, Kolumbien, Venezuela, Guatemala, Bolivien und Nicaragua. Marusia López, Mitorganisatorin der Veranstaltung, erzählt, wie die Idee zu dem Treffen entstanden ist.
Lo imaginamos en un viaje a Oaxaca, después de escuchar con una profunda impotencia los testimonios de las compañeras.
Wir waren auf der Rückfahrt von Oaxaca. Dort hatten wir in den Erzählungen der Frauen die tiefe Machtlosigkeit zu spüren bekommen. Und wir fragten uns, warum unsere Organisationen keine Antwort auf diese Probleme hätten. So kamen wir auf die Idee mit dem Treffen von Frauen im Widerstand. Wir wollten uns gegenseitig berühren lassen und dabei nicht vergessen, dass hinter jeder UNO-Konferenz und hinter jeder Gesetzesinitiative das Leben und der Kampf von Frauen stehen, die schrecklichen Gewalttaten und Repressionen ausgesetzt sind. Für mich persönlich war das ein Bruch in meinem politischen Leben. Ich komme aus der Welt der NGOs. Heute glaube ich, dass die NGOs den Kontext, in dem ihre Arbeit stattfindet, berücksichtigen müssen. Wenn sie nicht erkennen, dass sie sich radikalisieren müssen, wird alles Erreichte verloren werden. Der Dialog zwischen den Bewegungen ist eine absolute Notwendigkeit, eine persönliche Notwendigkeit, um zu verstehen, was passiert, und eine kollektive Notwendigkeit, weil sich die Erfolge der feministischen Bewegung nur retten lassen, wenn es eine große Mobilisierung innerhalb der Gesellschaft gibt.
De que los logros como feministas solo se van a sostener en la medida que hay una gran red mobilizadora en la sociedad que los mantenga.
So kam es zu dem historischen Treffen zwischen verschiedenen feministischen Gruppen und den Frauen aus einer Vielzahl sozialer Bewegungen. Am ersten Tag des Treffens wurden 10 Fälle von schweren und bislang ungesühnten Menschenrechtsverletzungen in Mexiko vorgestellt. Im nordmexikanischen Bundesstaat Coahuila wurden 14 Sexarbeiterinnen durch Militärs vergewaltigt. Als Blanca Patricia Tovar, eine der Betroffenen, von ihrer Vergewaltigung erzählt, blieb kein Auge im Saal trocken.
Eso que nos pasó no lo merece ninguna mujer. Me desnudaron y tuve que bailar mientras observaban y se reían. En todo momento me apuntaron con sus armas, me humillaron, me hicieron sentir peor que basura.
Keine Frau verdient das, was uns passiert ist. Ich musste nackt vor ihnen tanzen. Sie beobachteten mich und lachten dabei. Die ganze Zeit richteten sie ihre Waffen auf mich. Sie demütigten mich und behandelten mich schlimmer als Müll. Sie sagten, dass sie Soldaten und uns deshalb überlegen seien. Sie könnten alles mit uns machen, denn wir seien ja bloß ein paar Nutten.
Primero fue uno de ellos, me tomó por la fuerza.
Danach kam der Erste und vergewaltigte mich. Er hat mir großen Schaden zugefügt. Ich bin daran gewöhnt, mit Männern umzugehen. Aber das hier war anders. Sie genossen unseren Schmerz. Dann kam der Nächste und noch einer. Meine Angst wurde immer größer. Ich dachte, dass ich sterben müsse. Nachdem die Folter vorbei war, sind die Soldaten abgezogen, als ob nichts passiert sei oder als ob es keine Menschen gewesen wären, die sie zutiefst verletzt hatten. Klar, zum Schluss drohten sie uns den Tod an, wenn wir über das Geschehene sprechen würden. Aber ich habe trotzdem all meinen Mut zusammengenommen und mich mit der Hilfe von vielen Menschen dazu entschlossen, Anklage zu erheben. Zum einen, damit diese Schweine zur Rechenschaft gezogen werden, aber hauptsächlich, um meine Würde zurückzugewinnen.
Der Alltag vieler Mexikanerinnen ist von Menschenrechtsverletzungen geprägt. Frauen werden vergewaltigt, gefoltert, verschleppt, eingesperrt oder ermordet. Die Straflosigkeit von Militärs, Paramilitärs und der Polizei, die in diese Fälle verwickelt sind, lässt an den guten Absichten der mexikanischen Regierung zweifeln. Und doch gibt es immer mehr Frauen und Männer, die dies nicht länger hinnehmen wollen. Im Fall der Sexarbeiterinnen von Coahuila ist es den Verteidigerinnen trotz massiver Anfeindungen gelungen, die Verantwortlichen vor ein ziviles Gericht zu bringen. Auch in anderen Fällen sagen die Frauen, ja basta, es reicht. Für Ana María Robles von der Frente Popular en Defensa de la Tierra aus Atenco ist dieses Treffen deshalb sehr bereichernd.
Yo lo he ido asimilando y me ha costado y a veces me pongo a llorar y a veces me deprimo y a veces paso por situaciones emocionales mal. Estoy mal.
Ich habe mich damit abgefunden, dass ich oft deprimiert bin. Man sagt mir zwar immer, dass ich eine starke und sichere Frau bin, aber in meinem Inneren sieht es anders aus. Aber das ist unser Beitrag zu diesem Treffen, unsere Erfahrung. Wie wir die Repression erlebt, wie wir uns ihr widersetzt und wie wir sie überwunden haben. Und das ist unheimlich wichtig, einen Beitrag zu leisten und von den anderen Frauen zu lernen. Zu wissen, dass wir nicht alleine sind. Wir hoffen, dass wir ein breites Netzwerk auf lateinamerikanischer Ebene schaffen können, um Informationen auszutauschen und gemeinsame Aktionen zu organisieren. Eine einzige Front auf internationaler Ebene.
Die Teilnahme von 7 Frauen aus anderen lateinamerikanischen Ländern war ein erster Schritt der Vernetzung. Patricia Guerrero, die Gründerin der Liga vertriebener Frauen in Kolumbien, berichtete den Anwesenden, dass 56% der Binnenflüchtlinge des südamerikanischen Landes Frauen seien. Somit die Vertreibung durch Militärs, Paramilitärs oder Guerilla ein weibliches Problem. Die Liga kämpft nicht nur um die Aufklärung der Menschenrechtsverletzungen und Information über den Verbleib der verschwundenen Personen, sondern auch darum, eine Alternative für die vertriebenen Frauen zu schaffen. In Cartagena schafften sie in der sogenannten Stadt der Frauen Wohnungen für fast 100 Vertriebene und ihre Familien. Als Konsequenz gibt es immer wieder Morddrohungen gegen die Organisation. Patricia sieht viele Parallelen zwischen Mexiko und Kolumbien. Zum Beispiel:
El tema de la militarización de la vida de las mujeres, ¿no? De la presencia constante de los militares en la vida de las mujeres.
Das Thema der Militarisierung, das heißt die konstante Präsenz von Militärs im Leben der Frauen. Es gibt keine öffentliche Politik für Frauen, keine Institutionen, sondern nur immer mehr Soldaten. Das ist die Konstante in Kolumbien. Außerdem die Vertreibung. Hier in Mexiko nennen sie das Migration aus wirtschaftlichen Gründen, aber es ist auch eine Form der Vertreibung und die hat gravierende Auswirkungen auf das Leben der Frauen.
Auch Ruth Zurbriggen, streikende Lehrerin aus Neuquén, Argentinien und Vertreterin des feministischen Kollektivs La Revuelta, sieht Parallelen zwischen der Situation in Mexiko und Argentinien.
Yo veía el video de Oaxaca y veía esas mujeres que ponían el cuerpo a los escudos policiales y encontraba a mis compañeras docentes, porque eso hicimos.
Als ich in dem Video über Oaxaca sah, wie die Frauen ihre Körper vor die Schilder der Polizisten warfen, da sah ich meine Lehrerkolleginnen aus Neuquén. Die machen genau das Gleiche. Ich bin total überrascht über diese Parallele. Es scheint, als hätte die neoliberale Politik, der Kapitalismus und das Patriarchat keine Grenzen, auch wenn sie unterschiedliche Formen annehmen. Widerstand bedeutet, von da, wo wir sind, gemeinsam Strategien zu entwickeln, um uns zu widersetzen. Nicht die Maßregelung sollte unser Leben bestimmen, sondern die Rebellion.
Aprender a desarrollar estrategias de oposición a eso, ¿no? Donde el disciplinamiento no sea lo que inunda nuestras vidas, sino justamente la rebeldía.
Zu dieser Rebellion gehört der Meinung vieler Teilnehmerinnen nach auch das Infragestellen machistischer Strukturen innerhalb der sozialen Bewegungen. Die Tatsache, dass die Frauen im Namen ihrer Organisationen an einem Treffen mit Feministinnen teilnehmen durften, war schon eine kleine Revolution für sich. Nach 2 Tagen intensiver Diskussion, im Plenum, in Kleingruppen, beim Essen, vor dem Schlafengehen und nach dem Aufstehen, verurteilten die Teilnehmerinnen des Treffens Mujeres en Resistencia gemeinsam die Repressionen gegen die Bevölkerung von Oaxaca.
Las mujeres en resistencia no somos delincuentes, somos ciudadanas proponiendo, construyendo, transformando.
Wir Frauen im Widerstand sind keine Kriminellen. Wir sind Bürgerinnen, die Vorschläge machen, Veränderungen herbeiführen und Widerstand leisten. Wir fordern die Absetzung von Ulises Ruiz Ortiz, die Freiheit für unsere politischen Gefangenen, ein Ende der Kriminalisierung, der Menschenrechtsverletzungen, der Verfolgung und Einschüchterung, sowie die Bestrafung der Mörder und Gewalttäter gegen die Bevölkerung. Oaxaca de Juárez, Oaxaca, 28. April 2007, mit freundlichen Grüßen, wir Frauen.
Oaxaca de Juárez, Oaxaca, 28 de abril, atentamente, todas nosotras.
Libertad! ¡A los presos por luchar! ¡Libertad! ¡Libertad! ¡A los presos por luchar! ¡Sacaremos a Ulises de Oaxaca! ¡Sacaremos a Ulises de Oaxaca! ¡De Oaxaca sacaremos ese hueso!
Am Samstagnachmittag organisierten die Teilnehmerinnen eine große Abschlussdemonstration in Form einer Kalender, eines Straßenkarnevals. Sie malten Schilder aus Tlayudas, das sind harte Maisfladen, bastelten große Puppen und erarbeiteten gemeinsam mit der mexikanischen Künstlerin Jesús Rodríguez ein Theaterstück. Obwohl die Demo im Vorfeld von der Stadtregierung verboten worden war, zog sich der bunte Umzug durch das historische Zentrum von Oaxaca. Zum ersten Mal seit der Räumung marschierten wieder Regierungsgegnerinnen über den Zócalo. Zum Abschluss verlas Pilar Muriedas die Erklärung der Frauen im Widerstand.
Constatamos los aportes y enseñanzas de mujeres con capacidades diferentes, indígenas, amas de casa, trabajadoras sexuales, feministas, lesbianas, artistas, sindicalistas, anarquistas, jóvenes.
Wir weisen auf den Beitrag von Frauen unterschiedlichster Herkunft und Fähigkeiten hin. Indigenas, Hausfrauen, Sexarbeiterinnen, Feministinnen, Lesben, Künstlerinnen, Gewerkschaftlerinnen, Anarchistinnen, junge, alte Politikerinnen aus über 30 sozialen Bewegungen. Unsere Forderungen und Aktionen sind unterschiedlich, aber sie tragen ein gemeinsames Gesicht, den Widerstand. Den Widerstand gegen die Armut, das Patriarchat, den Machismo, den Neoliberalismus, die Gewalt gegen Frauen sowie die Abwesenheit von Demokratie und Gerechtigkeit. Heute klagen wir den mexikanischen Staat des Hochverrats an, weil er unsere Träume mit Füßen tritt und unsere Grundrechte verletzt, sowohl auf nationaler als auch auf internationaler Ebene.
Al presidente impuesto, a los representantes de la derecha lacerante que pretenden amputar nuestras libertades, que ha sustituido la legitimidad ese presidente por la mano dura, dando continuidad al establecimiento de una política que criminaliza y reprime a los movimientos sociales.
Der uns aufgezwungene Präsident, Repräsentant einer Rechten, der es nur darum geht, unsere Freiheiten zu beschneiden, hat die Legitimität durch hartes Durchgreifen ersetzt. Auf diese Weise führt er eine Politik fort, die die sozialen Bewegungen kriminalisiert und unterdrückt. In Atenco, Oaxaca und Chiapas hat sich die Repression gegen uns Frauen durch die Polizei verschärft. In Castaños und Songolica trugen die Verantwortlichen der Gräueltaten eine Soldatenuniform. In Ciudad Juárez und im ganzen Land wurde der Mord an Frauen durch Komplizenschaft der Autoritäten vertuscht und hinter der Straflosigkeit versteckt. Wir erheben unsere Stimme, um euch zu sagen, dass unsere Geduld am Ende ist und wir machen den Staat und seine Handlanger für jeden Verstoß gegen unsere Rechte und Integrität verantwortlich. Gerechtigkeit für die Frauen, sofortige Rückgabe der Verschwundenen, Freiheit für die politischen Gefangenen, Einweisung der Gefangenen in die Gefängnisse ihres Bundesstaates, Stopp der Kriminalisierung der sozialen Bewegungen, ein Hoch auf die Frauen im Widerstand.
Während der Abschlussveranstaltung wurde in die Wohnung der Menschenrechtlerin Aline Castellanos Jurado, einer Teilnehmerin des Treffens, eingebrochen. Sie machte dafür direkt die Regierung des Gouverneurs Ruiz verantwortlich. Gegen Aline Castellanos Jurado ist ein Haftbefehl anhängig. Ihr wird vorgeworfen, im August 2006 an der Besetzung eines Fernsehsenders in Oaxaca teilgenommen zu haben.
Gesundheit für alle im Jahr 2000. Das hatte sich die Konferenz der Weltgesundheitsorganisation von 1978 in Alma-Ata zum Ziel der Weltgemeinschaft gesetzt. Mehr als ein Vierteljahrhundert danach sind wir von seiner Verwirklichung weiter entfernt denn je. Gesundheit wird zu einem Luxus, den sich immer weniger Menschen leisten können. Wie in großen Teilen der Welt muss auch in den meisten Regionen Lateinamerikas die Gesundheitsversorgung aus der eigenen Tasche finanziert werden. So ist nicht zuletzt das gesundheitliche Wohl eine Frage des Geldbeutels.
In Venezuela versucht die Regierung unter Hugo Chavez, die weit verbreitete Armut durch verschiedene Sozialprogramme zu bekämpfen. Eines der bekanntesten staatlichen Sozialprogramme ist das 2003 ins Leben gerufene Barrio Adentro, hinein ins Viertel. Die Regierung ermöglicht mit diesem Programm vor allem der ärmeren Bevölkerung eine kostenfreie medizinische Versorgung. Medizinische Einrichtungen wie Apotheken und Arztpraxen waren in den armen Vierteln bisher nicht vorhanden. Der Großteil der dort lebenden Bevölkerung konnte weder die Kosten für lange Anfahrtswege in die Städte noch für Operationen und weiterführende Behandlungen aufbringen. Somit waren sie weitgehend von der Gesundheitsversorgung ausgeschlossen. Der nun kostenfreie Zugang zu medizinischer Erstversorgung und stationärer Behandlung bedeutet für die Bewohner der Armenviertel eine enorme Verbesserung ihrer Lebensbedingungen. Was mit der Einrichtung von Gesundheitsposten begann, ist heute zum staatlichen Gesundheitssystem Venezuelas herangewachsen. Wolfram Metzger hat für die Weltgesundheitsorganisation an einem Bericht über das Gesundheitssystem in Venezuela mitgearbeitet.
2006 haben wir von der Weltgesundheitsorganisation einen Bericht geschrieben und können feststellen, dass wirklich flächendeckend diese 60-70%, die vorher von der Gesundheitsversorgung ausgeschlossen waren, dass die jetzt mit dieser Primärgesundheitsversorgung versorgt sind. Es gibt noch inzwischen drei andere Ebenen, also Bayo-Alentro 2, 3, 4, die in unterschiedlichen Stadien der Entwicklung sind. Also Bayo-Alentro 2 nennt sich dann so eine Art Volkskliniken, die dann für kompliziertere Fälle sind, die auch Intensivbehandlung haben und kompliziertere Diagnostik. Bayo-Alentro 3 ist das Programm der Reformierung der bereits bestehenden Krankenhäuser. Und Bayo-Alentro 4 wurde vor kurzem vom Präsidenten Chavez angekündigt, ist der Neubau von 16 hochtechnisierten Spezialkliniken.
Die kostenlose medizinische Versorgung im Rahmen von Bayo-Alentro wird zum größten Teil durch den Einsatz kubanischer Ärzte gewährleistet. Laut Deutsche Welle wurden im Rahmen eines venezolanisch-kubanischen Kooperationsabkommens bis heute mehr als 25.000 Kubaner in die Barrios Venezuelas entsendet. Im Gegenzug versorgt Venezuelas Regierung die rohstoffarme Insel zu vergünstigten Preisen mit Rohöl. Als einer der größten Rohölexporteure weltweit finanziert Venezuela somit die Sozialprogramme aus den hohen Erdöleinnahmen.
Bei der Umsetzung des Gesundheitsprogramms setzt die Regierung Chavez auf Eigeninitiative und die aktive Beteiligung der Bevölkerung. Die Bewohner des jeweiligen Barrios mussten zu Beginn die Behandlungs- und Warteräume sowie die Unterkünfte der kubanischen Ärzte selbst zur Verfügung stellen. Mittlerweile gibt es in jedem Barrio sogenannte Gesundheitsposten. Die Verbesserungen im Rahmen des Programmes beschreibt Wolfram Metzger.
Die kubanischen Ärzte leben teilweise noch in den Familien und behandeln in den Familien. Teilweise sind sie schon in diesen neu gebauten Modulen untergebracht, werden versorgt von den Barrios. Das war die Bedingung, dass sie überhaupt dahin kommen, dass die Barrios sich organisieren, also unter anderem ein Gesundheitskomitee gründen, das dann für die Organisation dieser kubanischen Ärzte zuständig ist. Die kubanischen Ärzte sind alles ausgebildete Mediziner erstmal und dann haben sie alle eine Facharztausbildung. Das nennt sich auf Deutsch vielleicht Familienmedizin. Also ist eine Medizin, die sehr viel auf Prävention und auf Gesundheitsbildung ausgerichtet ist, also auf Vorbeugung. Und jeder kubanische Arzt hat etwa 250 bis 300 Familien auf seiner Liste, die er praktisch betreut und die er auch dann regelmäßig besucht.
Ein Projekt, das im Rahmen von Bayo-Alentro durchgeführt wird, ist die Ausbildung von Gesundheitsberatern, sogenannter Defensores de la Salud. Auch der deutsche Krankenpfleger Marco Hahn vermittelt ab 2007 in Workshops alternative Heilmethoden in den Barrios.
Im Bereich Asthma, chronischer Schmerzen und so weiter ist ein großer Handlungsbedarf da und gerade Behandlungstechniken eben, die nicht medikamentösen Hintergrund haben. Das war so ein bisschen, wie die Projektidee eigentlich entstand. Unser Ansatz ist wirklich mit der Bevölkerung zusammen eben, daher ist auch so eine Bürgerversammlung vorher eben angeplant, zu gucken, was sind die Probleme und wie können wir gemeinsam damit umgehen. Das ist eben unser Ansatz und so haben wir auch unser pädagogisches Konzept ein bisschen ausgerichtet dafür.
Neben diesen positiven Entwicklungen gibt es auch Stimmen, die das Gesundheitsprogramm kritisch hinterfragen. Der Politikwissenschaftler Simon Ramirez-Voltaire lehrt am Lateinamerika-Institut der Freien Universität Berlin. Er forscht zu Demokratisierungsprozessen im Andenraum.
Das ist natürlich eine interessante Geschichte, die da läuft, ja, die man auch einfach auch nochmal kritisch beleuchten kann, dass sozusagen das natürlich auch für den venezolanischen Staat eine Gelegenheit ist, sehr nah an seine Bürger heranzukommen. Und dazu natürlich noch vor dem Hintergrund, dass es schon, ich sag mal, eine zentrale Steuerung gibt dieser Projekte. Ne? Dann ist das natürlich ein Weg, um mit seinen Vorstellungen von Politik, bolivarianische Revolution, Chavismus und so weiter, in einem Bereich, in dem die Bürger sehr empfänglich sind, auch an sie ranzukommen. Das, würde ich sagen, kann schon auch zum Problem werden, ne? Dass sozusagen da einfach eine gewisse ideologische Kontrolle oder eine gewisse Einflussnahme, sag ich mal, eine Rolle spielt.
Zu der Kritik, die von Seiten der Opposition an dem Programm Barrio Adentro geübt wird, meint Wolfram Metzger.
Es gibt jetzt zum Beispiel von der Opposition auch sehr viele Angriffe gegen dieses Programm mit dem Argument, die nehmen uns die Arbeitsplätze weg. Da müssen die immer dran erinnert werden, dann von der Regierungsseite, dass das ja so nicht stimmt, weil anfangs, also im Jahr 2003, als diese ganzen sozialen Programme ins Leben gerufen wurden, die venezolanische Ärzteschaft aufgerufen wurde, und zwar mehrmals, eine Versorgung für die Armenviertel bereitzustellen. Und es gab zwei Konvokatorien, also dann auch Versammlungen öffentliche, und da sind, glaube ich, insgesamt 80 Ärzte erschienen, also praktisch niemand. Und die venezolanische Ärzteschaft hat mehr oder weniger abgewunken, die haben vorgeschoben, es sei nicht sicher in den Barrios, aber ist klar, da gab es nichts zu verdienen und die ganze Ausrichtung des Privatsektors ist eine ganz andere.
Simon Ramirez Voltaire teilt diese Auffassung.
Wenn die venezolanischen Ärzte in der Lage wären, in den ärmeren Stadtvierteln auch zu arbeiten oder in den ärmeren Regionen, dann bräuchte man vielleicht auch keine ausländischen Ärzte einzuladen. Also das ist durchaus berechtigt, dann auch zu sagen, okay, wenn das Gesundheitssystem in so einem Zustand ist, dass Leute mit wenig Geld und in bestimmten Wohngebieten keinen Zugang zur Gesundheitsversorgung haben, dann muss man mit anderen Mitteln diese Gesundheitsversorgung herstellen.
Mittelfristig plant die venezolanische Regierung, die kubanischen Ärzte durch venezolanische Mediziner zu ersetzen. So wurde an mehreren Universitäten ein neuer Studiengang in Familienmedizin eingerichtet, an dem bereits 17.000 Studenten aus den Barrios und Gemeinden Venezuelas immatrikuliert sind. Zusätzlich gibt es die Möglichkeit einer 2,5-jährigen Weiterbildung, welche Ärzte zum Familienmediziner qualifiziert. Beide Ausbildungen zielen darauf ab, venezolanische Ärzte für die Gesundheitsposten in den Barrios auszubilden und somit die Primärversorgung flächendeckend und ohne ausländische Hilfe zu gewährleisten.
Es wird versucht, dort natürlich ein öffentliches Gesundheitssystem aufzubauen, das auf diesen in der Verfassung verankerten Grundsätzen der Kostenfreiheit und der Nichtprivatisierung, also des Verbots der Privatisierung, beruht und das natürlich von den Venezolanern getragen wird. Dazu gehören die Ärzte, dazu gehören natürlich auch die ganze Logistik, die ganze Organisation und die Assistenten, die Krankenschwestern.
Kritiker werden nicht müde, Chavez bei der Umsetzung der Sozialprogramme Populismus und Stimmenfang vorzuwerfen. Die Erfolge von Barrio Adentro jedoch zeigen, dass die Regierung Venezuelas den Zielen der Weltgesundheitsorganisation bereits ein gutes Stück näher gekommen ist. Barrio Adentro, se salva la vida. Barrio Adentro, late un corazón.
Mi voz está bien, pero no creas que va a malgastarla contigo.
Lo diré una sola vez.
Atiende bien a lo que te está diciendo.
Lo diré una sola vez.
Porque no voy a repetirlo.
Lo diré una sola vez.
Voy a decirlo.
Dilo.
Voy a decirlo.
Dilo.
Voy a decirlo.
Dilo.
Dilo. Escudo suizo.
Dilo otra vez.
Lo digo. Voy a decirlo. Ese pedazo de onda.
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 Innerhalb von einem Jahr. GEP represents dictatorship.
Es geht darum, ein deutliches Nein.
Investitionen, Wachstum, Arbeitsplätze in Afrika.
Beauty contest for the ugliest.
Vom 6. bis 8. Juni trifft sich in Heiligendamm der Club der Reichen.
Zeitgleich werden Zehntausende gegen den G8 protestieren.
Wir werden aktuell und live aus Heiligendamm berichten.
Klickt euch rein.
www.radioforum.fm
www.radioforum.fm
Für diese Sendung verwenden wir Berichte von freien Radios, Agenturen und Korrespondentinnen aus Lateinamerika.
Weitere Beiträge und Texte von Ponal findet ihr auf der Internetseite des Nachrichtenpool Lateinamerika www.npla.de.